Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Und das bedeutet Bergfest. Bei mir ist jemand, der schon ein paar Mal da war, aber lange nicht mehr. Immer wenn du da warst, war das Feedback gut. Das ist schon mal was Schönes, oder nicht? Dennis Schlüter ist da, Schlüti.
Das freut mich sehr zu hören. Moin Moin erstmal. Und man muss natürlich dazu sagen, es ist sehr spät geworden heute. Du hattest auch nicht mehr die große Auswahl.
Ja.
Aber ich bin sehr gerne dabei.
Und ich habe einen gut gelaunten Schlüti hier, darauf kommen wir gleich. Wir wollen aber zunächst über Borussia Mönchengladbach sprechen. Und das war nicht der Grund für deine gute Laune. Die sind ausgeschieden in Saarbrücken im DFB-Pokal. Das Porakel hat verkackt.
Das wäre meine erste Frage gewesen. Ja, was ist eigentlich mit dem Porakel los?
Ja, das Porakel hat Schnupfen. So funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, die Porakel-Karriere ist für diese Saison damit jetzt auch beendet.
Die war auch sehr kurz, aber intensiv.
Ja, also ich werde mir nicht nehmen lassen, die Spiele zu tippen, aber ich würde mich nicht mehr als Porakel bezeichnen. Nee, die Gladbacher haben es tatsächlich nicht gepackt, obwohl die, das kann man sagen, Schlüssel die deutlich bessere Mannschaft waren, über 90 Minuten.
Ja, sie hätten es spielerisch natürlich verdient gehabt. Am Ende ist es der letzte Konter. Der tut natürlich richtig weh.
Wie schon gegen die Bayern, ne?
Absolut.
Also Saarbrücken kommt tatsächlich weiter, spielt jetzt ein Halbfinal-Heimspiel gegen Kaiserslautern. Ein Derby, das ist ja eigentlich der Wahnsinn.
Auf einmal sind sie quasi fast Favorit, ne?
So, ja, also ein bisschen schon. Also wenn es wieder regnet, auf jeden Fall.
Wenn du Bayern, Frankfurt und Gladbach raushaust, jetzt kommt Lautern, die wirklich nicht die Wolken vom Himmel schießen da in der zweiten Liga. Da geht was.
Ja, ich muss ja sagen, mich ärgert das fast ein bisschen. Ich gönne den Saarbrückern das, ne? Keine Frage, allen, die zu denen gehalten haben auch. Aber ich glaube, es ist schon brutal langweilig. Also jetzt hast du da ein Halbfinale Saarbrücken gegen Lautern. Das wird spannend, bin ich mir sicher. Aber gehen wir mal davon aus, dass Leverkusen das Heimspiel gegen Düsseldorf gewinnt. Boah, so ein Finale könnte auch sehr deutlich werden.
Ja, so richtig viel Spannung vor dem Finale ist jetzt nicht zu erwarten. Aber Saarbrücken, also das ist ein Fußballmärchen, ne?
Und absolut, klar.
Von daher kann man eigentlich nicht viel gegen sagen.
Ich glaube, die können die 3,5 Millionen fürs Halbfinale auch gut gebrauchen. Ne? Da kannst du eine Menge machen. Da spielst du vielleicht ruckzuck um Aufstieg mit nächster Saison in der dritten Liga. Ein kurzer Fakt noch für alle Stammis, weil ein paar Leute mir geschrieben hatten. Nee, da gibt es jetzt nicht safe mindestens einen Zweitligisten in Europa, denn die müssen den Pokal gewinnen. Das hat sich vor ein paar Jahren mal geändert. Das heißt, wenn Leverkusen das Ding holt, dann gibt es quasi einen Platz mehr in der Bundesliga-Tabelle.
Ja, ist vielleicht auch besser so, da muss man mal die Kirche im Dorf oder in Saarbrücken lassen. Also Europa wäre vielleicht einer zu viel.
Lassen Sie über Gladbach reden. Julia Weigel hat sich gestellt hinterher und er war bedient.
Ja, richtig bedient. Und zu Recht hat gesagt, wir haben hier versagt, es tut extrem weh. Und kann man natürlich nachvollziehen. Also ich meine, als Gladbach, die eine mittelmäßige Saison spielen, hast du im Pokal die Chance, nach Berlin zu kommen, über Saarbrücken und Kaiserslautern. Ja, dann musst du das eigentlich packen.
Ja.
Und so auf die Art und Weise, also wirklich extrem schmerzhaft, glaube ich, auch für alle Gladbach-Fans. Tut mir auch ein bisschen leid. Wie gesagt, auf der anderen Seite, Saarbrücken, ein schönes Fußballmärchen.
Ich habe mich gestern echt in so Gladbach-Fans, die zu Hause vorm Fernseher saßen, habe ich mich reingefühlt und habe so gedacht, das ist so scheiße. Du fliegst da in Saarbrücken raus, hast die Chance der letzten Jahrzehnte fast, da überhaupt irgendwas mitzunehmen. Brutal, wirklich brutal. Lass uns über das Thema sprechen, was dich so sehr gefreut hat und warum du heute wirklich mit einem dicken Grinsen mitten in der Nacht hier ins Podcastbüro gekommen bist. Champions League, du bist großer Gunner.
Ja, ein bisschen mehr Puls habe ich noch.
Ja,
das glaube ich. Elber Krimi gerade. War schon aufregend, vor allem lange nicht mehr gehabt. Ne? Lange überhaupt nicht mehr in der Champions League gespielt, jetzt das erste Jahr, das erste Mal auch gleich wieder K.O.-Phase. Dann kriegst du Porto, ich habe es dir vor dem Spiel schon gesagt, du musst da weiterkommen. Also sonst waren die Jahre ohne Champions League, das ganze Warten auch so ein bisschen umsonst, wenn du es jetzt gegen Porto verschenkst. Das Spiel war so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Hätte man sich schon gewünscht, dass man das in 90 oder zur Not in 120 Minuten macht. Das zweite Tor wird einmal aberkannt, was ein bisschen fragwürdig war. Ja, aber am Ende zählt natürlich nur, dass man weitergekommen ist. Und, soll ich es jetzt schon droppen?
Ja, bitte. Sag's, komm.
Das bedeutet gleichzeitig, Arsenal kommt ins Champions-League-Finale. Leute, denn, die Riesennachricht des Tages für mich.
Denn der DAZN-Kommentator hat das so quasi nebenbei rausgehauen. Ja. Immer wenn seit 2017 jemand in der K.O.-Phase gegen Porto gespielt hat und die rausgehauen hat, ist die Mannschaft ins Finale gekommen. Ja, das wäre ja was für dich, oder?
Genau. Porto war nicht immer in der K.O.-Phase, aber wenn sie drin waren, dann haben die Porto-Bezwinger sind immer ins Finale gekommen. Ist zumindest schon mal kein ganz schlechtes Omen, würde ich sagen.
Würde mich für Kai Havertz den deutschen Bergkampf freuen, auf jeden Fall.
Ja, von dir, mir gegenüber immer gerne als deutscher Bergkampf gefeiert. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem Spitznamen, aber vielleicht kommen wir gleich auch nochmal auf den dynamischen Ballack zu sprechen. Also, das ist eine ähnliche Kategorie.
Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch hin. Vorher gucken wir noch kurz aufs andere Spiel. 3-1, Barca hat das souverän gelöst, schlägt Neapel, ist in der nächsten Runde. Ist ein Gegner, glaube ich, den würdest du gerne nehmen als Arsenal-Fan, oder? Barca?
Ja, ist zumindest nicht mehr so, dass man so richtig Angst vor denen hat. Ne? Also heute haben sie souverän gemacht, aber Neapel natürlich auch nicht mehr, das Neapel der letzten Jahre. Von daher, nö, also würde man jetzt keine Angstschauer den Rücken hinunterlaufen kriegen, wenn man Barca zu gelost bekommt.
Bevor wir zum dynamischen Ballack kommen, die Leute, die es gestern nicht gehört haben, die Episode, die wissen noch nicht, wovon wir reden, sprechen wir erstmal über den BVB. Der muss heute in der Champions League ran, gegen PSV Eindhoven. Hinspiel war unentschieden. Dortmund zu Hause, bei den Buchmachern leicht favorisiert. Würdest du da mitgehen?
Ja, für mich auch.
Ja?
Also natürlich ist dann längst nicht alles schwarz-gelb, was glänzt gerade.
Oh, du hast heute aber auch schöne Dinger drin.
Das ist der Elfer-Krimi.
Ja, absolut.
Der pusht richtig. Ja, aber doch, glaube ich schon. Also auswärts war das ja so ein halbverdienter Punkt, ne? Aber PSV ist jetzt auch nicht die Übermannschaft und zu Hause in Dortmund vor der gelben Wand, das kann man schon schaffen.
Also. Trotzdem ist da so ein bisschen schlechte Stimmung. Der Haussegen hängt schief, denn Julian Nagelsmann, den ja viele als kommenden BVB-Trainer sehen, ich nicht, aber viele andere,
habe ich auch gelesen. Das war zumindest jetzt, die Nominierung wird wahrscheinlich kein Bewerbungsschreiben nach Dortmund.
Das denke ich auch, denn der, das ist schon durchgesickert, verzichtet auf eine Menge Dortmunder. Wir haben jetzt eine Sprachnachricht vom Kollegen Yannick Hubert, die ist ein bisschen länger. Der wird nämlich mal einmal aufklären, wie es so um die Borussen steht, die möglicherweise sind 11 Stück, eine ganze BVB-Mannschaft hätte nominiert werden können, wie es da möglicherweise um die EM-Chancen steht und aufs Spiel heute Abend geht er auch nochmal ein. Also wir hören rein bei Yannick Hubert.
Es ist wie eine Ohrfeige für Borussia Dortmund. Bundestrainer Julian Nagelsmann, das hatten wir gestern exklusiv berichtet, rasiert für die kommenden Länderspiele fast alle BVB-Stars und das ist nur konsequent. Denn bei Nagelsmann gilt das Leistungsprinzip und ja, konstante Leistungen, die gab es diese Saison beim BVB einfach nicht. Ja, André, du hattest ja eine schnelle Einordnung gewünscht, deswegen eile ich mal schnell durch die 11 BVB-Spieler, denn ja, so viele sind es ja, die sich theoretisch für den EM-Kader qualifizieren könnten. Fangen wir an mit Niklas Füllkrug, er ist als einziger im Kader gesetzt, natürlich auch nicht frei von Kritik, auch der Arroganzvorwurf von Sebastian Kehl, der ging auch an ihn. Aber klar, die Quote, die spricht klar für ihn und damit ist er auch bei der EM sicher dabei. Und dann kommen wir schon in den Bereich der Ausbeutung. Der Spieler, der die meisten Schlagzeilen geschrieben hat, zuletzt war Mats Hummels. Das Spiel heute Abend ist sein Stammplatz-Endspiel, denn Schlotterbeck ist gesperrt und nur mit einer Topleistung kann er sich bei Terzic wirklich unverzichtbar machen und das wäre dann ja gleichzeitig sein letzter Strohhalm, um sich auch Nagelsmann nochmal im Laufe der Saison oder der Restrückrunde zu beweisen. In den großen Spielen, da hat er ja aufgeblüht, aber klar, wir sind uns, glaube ich, einig, die Chancen, die sind sehr gering. Derjenige, der vielleicht noch die größten hat, das ist Nico Schlotterbeck. Er ist unter den drei BVB-Verteidigern der gesetzteste, aber auch er hat zu viele Patzer und Verlass war auf ihn, zumindest in konstanter Art und Weise, nicht klar. Vorteil, er ist Linksfuß, das könnte nochmal für ihn sprechen. Niklas Süle, ja, ihm hatte Nagelsmann eigentlich nie aufgegeben und trotzdem bleibt immer dieses Fitness-Thema da im Hintergrund bei ihm. Ja, da wird deutlich mehr Disziplin verlangt und müsste schon bis zum Ende der Saison endlich mal klar gesetzt sein, um zu beweisen, dass er auch für die EM stark genug ist. Einer, der gerade so ein bisschen wieder in die Spur findet, ist Karim Adeyemi, war ja verletzt und tut sich aber beim DFB natürlich schwer, ist da ja in Ungnade gefallen. Wir erinnern uns alle an die U21-Absage. Das ist nicht gerade das Commitment, das Nagelsmann von seinen Spielern erwartet. Und ja, er müsste jetzt schon völlig durch die Decke gehen, um nochmal eine EM-Chance zu haben. Und hat ja zuletzt eher Schlagzeilen neben dem Platz geschrieben. Also schwierig auch für ihn. Ja, Julian Brandt, der hatte Pech, dass er verletzt war zuletzt, hat 6 Kilo abgenommen. Kommt seitdem nicht mehr so richtig in Fahrt und an Wirtz und Musiala kommt er sowieso nicht vorbei. Klar, wenn er nochmal richtig auftritt, dann besteht auch da eine Resthoffnung. Aber klar, so die Riesenrolle in der Nationalmannschaft, die konnte er bisher nicht spielen. Ja, einer, der noch hofft, das ist Marco Reus. Er hat proaktiv gesagt, er will unbedingt zur EM und einen neuen BVB-Vertrag. Beides kann er mal getrost vergessen. Genauso wie Emre Can. Er war, das muss man sich mal vorstellen, der Nationalspieler des Jahres und jetzt Sinnbild des unattraktiven BVB-Fußballs. Und die Wahrheit ist ja viel härter, denn wenn sein größter Fürsprecher Edin Terzic geht, dann ist auch er ein Verkaufskandidat bei Borussia Dortmund. Ja, und dann gibt es noch 3 weitere Spieler, die ja nicht gerade die allergrößten Chancen haben oder die fast zu vernachlässigen sind. Felix Metscher, der war fast ein halbes Jahr verletzt, muss jetzt erstmal beim BVB wieder ankommen. Und Marius Wolf und Youssoufa Moukoko sind einfach nur noch Bankdrücker, bei denen noch nicht mal klar ist, ob sie über den Sommer hinaus beim BVB bleiben. Ja, und klar ist, das Nagelsmann-Thema überschattet den BVB, aber gespielt wird er heute Abend auch noch mit einem Sieg gegen Eindhoven. Stünde der BVB im Champions League-Viertelfinale. Damit wären ja die Ziele der Saison zumindest im internationalen Bereich übererfüllt. Und ja, da geht es um das Standing in Europa, um 10,6 Millionen Euro Prämie. Die braucht der BVB ja dringend und natürlich auch weiter um die Zukunft von Trainer Edin Terzic.
Schlüchti, du hast gerade so ein bisschen schmunzelnd gesagt, ja, so kommt man auf 11, als die letzten Namen aufgezählt wurden. Aber kurzer Fun-Fact, die waren alle mal nominiert.
Ja, klar. Aber auch teilweise schon länger nicht mehr. Und Man weiß auch, warum. Im ersten Moment hatte ich ein bisschen gestutzt bei 11 Kandidaten, möglichen Kandidaten. Ja, und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, würde ich fast so weit gehen und sagen, so richtig vermissen würde man niemanden davon, ne?
Auf jeden Fall nicht in der ersten Elf, da bin ich bei dir. Mats Hummels ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Nagelsmann ihn ja selber zurückgeholt hat.
Genau,
ja.
Mussten wir gerade selbst nochmal nachschauen. Aber er hat ja Hummels und Müller gleichzeitig zurückgeholt.
Genau.
Und jetzt nur für so ein Zwischenjahr und jetzt nimmt er ihn nicht mit zur EM. Eigentlich merkwürdig, auch in Sachen Erfahrung und so, könnte man den natürlich gut noch mitnehmen, denke ich. Ansonsten Schlotterbeck.
Ja, wer mir immer zu schlecht wegkommt, aber der wäre auch keiner für die erste Elf, ist Julian Brandt. Ich finde, der hat einen Kader auf jeden Fall verdient. Der ist total solide beim BVB. Der kommt immer wieder auf seine Torbeteiligung. Schlicht ordentliches Standards, ist schon okay.
Hat natürlich das Problem, dass auf der Position
da hast du alles.
Konkurrenz ohne Ende.
Genau.
Aber ansonsten bin ich bei dir, guter Kicker und mindestens für die Breite, für den Kader kann man den sicher mitnehmen. Aber da sind wir natürlich sehr gut besetzt.
Hallo, ich bin Mirko Kasimir.
Und mein Name ist Stefan Netzeband.
Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True-Crime-Podcast von Bild.
Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart.
Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten.
Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
Lass uns noch ganz kurz zu deinem Tipp kommen. Also ich glaube, es wird sehr ungemütlich für Edin Terzic, wenn die heute ausscheiden, denn die haben sehr, sehr brisante Wochen in der Bundesliga vor sich. Sehr harte Spiele müssen unter anderem zu den Bayern. Also was sagst du, schaffen die es oder nicht?
Ich glaube, es wird krampfig und knapp, aber sie kommen durch.
Elfmeterschießen wieder?
Na, könnte ich mir sogar 90 oder 120 vorstellen. So ein knappes 2-1, 1-0, sowas. Ich glaube, das wird kein Spektakel.
Zweites Spiel ist Atletico gegen Inter. Siehst du Inter weiterkommen?
Ähnlich knappes und schweres Spiel, würde ich sagen. Inter mit der 1-0-Führung aus dem Hinspiel kann man auch in Madrid mal schnell abgeben wieder. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ähnlich wie gestern ein langer Abend hier wird.
Befürchte ich auch. Lass uns jetzt zum dynamischen Ballack kommen. Der dynamische Ballack ist nicht nominiert oder wird nicht nominiert von Julian Nagelsmann, ist durchgesickert. Die Info kommt vom Kollegen Tobi Altscheffel, bei dem wir jetzt erstmal reinhören. Da erfahrt ihr auch nochmal, wer der dynamische Ballack ist, falls ihr es gestern nicht gehört habt. Ich muss mich seitdem hier tüchtig verarschen lassen in der Redaktion.
Servus, liebe Stammis. Hi, mein lieber André. Schön, dass euch die Nationalmannschaft in diesen Tagen so interessiert. Man merkt einfach, die Heim-EM steht vor der Tür und ja, die beiden Freundschaftsländerspiele gegen Frankreich und Holland, die werden auf einmal richtig wichtig. Und für Leon Goretzka wird diese Länderspielmaßnahme richtig bitter, denn er ist nicht mit dabei. Wir haben das bei Bild am Dienstag exklusiv enthüllt. Leon Goretzka raus, Alexander Pavlovic rein. Ja, Pavlovic hatten wir gestern schon im Stammplatz besprochen. Der musste sich entscheiden zwischen Deutschland und Serbien, beziehungsweise er muss es immer noch. Er ist nominiert, aber ist er noch nicht mit dabei. Aber klar, der wird sich für Deutschland entscheiden, zu Deutschland bekennen. Für Goretzka ist es ja ziemlich bitter, denn er und Nagelsmann, die hatten eigentlich immer eine ganz gute Beziehung. Er hatte eine Zeit, wo es nicht so lief. In den letzten Spielen war er doch wieder sehr formstark, auch ein bisschen auf neuer Position. Deswegen umso bitterer, dass er jetzt nicht mit dabei ist. Der muss definitiv um sein EM-Ticket kämpfen, genau wie Serge Gnabry. Der wird auch im Aufgebot fehlen. Die normal immer dabei waren, sind jetzt nicht mit dabei. Nagelsmann fährt dann einen sehr harten Kurs. Dafür viele Neulinge. Also wir sind gespannt, was passiert und was auch in den letzten Wochen der Saison passiert. Denn da müssen sich Goretzka, Hummels und Co. nochmal empfehlen, dass sie dann doch bei der EM in Deutschland mit im Kader stehen. Donnerstag 14 Uhr wird das Ganze offiziell gemacht in der Pressekonferenz von Julian Nagelsmann und bis dahin werden wir sicher noch den einen oder anderen Namen enthüllen. Macht's gut und bis dann. Ciao.
Schlüdi, ich habe hier gestern gesagt, Leon Goretzka für mich der dynamische Ballack in seiner besten Zeit. Ja,
Überraschender Vergleich.
Ich finde Leon Goretzka wirklich gut und ich habe nicht so viel Verständnis, gerade in der Form, in der Leon Goretzka momentan ist, dass er nicht nominiert ist. Verstehe ich nicht.
Kommt natürlich überraschend, Ich weiß allerdings noch nicht genau, also die Kollegen natürlich rund um Tobi Altscheffe sind deutlich näher dran, aber ich könnte mir auch vorstellen, also ist das wirklich so eine ganz, ganz bittere Nachricht, die ihn jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts ins Mark trifft, oder gibt es da so eine Art Absprache vielleicht? Tobi sagte auch gerade, Verhältnis zwischen Nagelsmann und Goretzka war eigentlich immer sehr gut.
Sehr, sehr gut, genau.
Bei Bayern hat er immer auf Goretzka neben Kimmich da das Standardpärchen zusammengesetzt. Goretzka hat sich auch in letzter Zeit, ich glaube bevor Nagelsmann Trainer wurde und auch danach, also Bundestrainer, immer sehr positiv geäußert. In den Spielen jetzt unter Nagelsmann hat Goretzka, glaube ich, auch immer gespielt. Nicht unbedingt von Anfang an, aber kam zumindest rein. Also ich könnte mir auch vorstellen, Goretzka ja jetzt erst seit 6-7 Wochen, glaube ich, wieder so wirklich fast alles durchgespielt. Vielleicht hat er ihm auch gesagt, du hast gerade viel gespielt, Champions League geht noch weiter.
Ich weiß, was ich an dir hab.
Ich weiß genau, was ich von dir erwarten kann. Ich gucke mir jetzt nochmal den Pavlovic an. Ich möchte, dass Toni Kroos ein bisschen reintegriert wird wieder. Ich will mir vielleicht auch nochmal Andrich angucken oder Groß. Und nur meine eigene Einschätzung so aus der Ferne, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gleichbedeutend auch ist, ob dass Goretzka so um seinen EM-Platz zittern muss. Ich hoffe und denke eigentlich nicht.
Nee, und bei Pavlovic ist vielleicht auch so ein bisschen die Nötigkeit da gewesen, weißt du? Dass man sagt, okay, bevor die Serben jetzt kommen und uns den wegschnappen, den laden wir mal ein.
Exakt, ja. Serbien hatte, habe ich auch mal reingeguckt in den Kader, auf der 6 nicht wirklich viel zu bieten. Das bedeutet, wenn die es jetzt noch probiert hätten oder auch probieren jetzt noch.
Also es ist ja noch nicht fix, genau.
Genau, könnten sie ihm eventuell sogar mehr oder weniger einen Stammplatz bei der EM anbieten. Von daher ist es wahrscheinlich clever, da mal reinzugrätschen und ihm schon die Perspektive aufzuzeigen. Du bist ein Mann für uns, eventuell jetzt schon für die EM. Und er hat es ja auch ganz klar verdient, ne? Also bei Bayern, was er da spielt, in allen Spielen, in den Topspielen, in den Champions League Spielen. Also der kam ja da mehr oder weniger aus der Not rein, aber macht es ja überragend, hat jetzt mehr oder weniger Kimmich nach rechts verdrängt und hat dem Bayern-Spiel teilweise richtig seinen Stempel aufgedrückt. Ne? Also sehr beeindruckend, muss ich sagen, in dem Alter. Von daher, dem kann man bedenkenlos überall reinschmeißen, denke ich.
Die Spekulationen sind auf jeden Fall am Donnerstag, also morgen um 14 Uhr dann vorbei.
Wir brauchen auch eigentlich noch einen Spitznamen für Pavlovic. Ist das der elegante Thorsten Frings, oder?
Ja, du bist so ein Spinner, ehrlich. ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich mir hier anhören musste. Ich finde so weit, also sorry, Michael Ballack hat halt in der Generation gespielt, da war nicht viel nebendran. Also so weit ist der jetzt auch nicht weg. So, Leon Goretzka, Champions-League-Sieger und alles, ich bitte euch. Ein Thema habe ich noch. Da geht es um einen Jungen, der steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Und zwar um Justin Diehl. Der ist beim 1. FC Köln jetzt immer mal wieder reingeworfen worden. Da war aber schon abzusehen, so richtig Bock da zu bleiben hat er nicht, weil ihm das wohl auch nicht gefallen hat, wie bis jetzt mit ihm umgegangen wurde. Wir hören mal rein bei Uli Bauer, unserem Köln-Reporter, denn da ist der Transfer jetzt fix. Justin Diehl verlässt den FC Köln.
Ja, hallo aus Köln. Kein schöner Tag am Geißbockheim, so mitten im Abstiegskampf. Weder für die Verantwortlichen um Sportboss Christian Keller noch für die Fans, die bis zuletzt auf eine FC-Zukunft von Justin Diehl gehofft hatten. Seit unserer Bildnachricht gestern ist nun klar, die wird es nicht geben. Diehl hat sich endgültig für den VfB Stuttgart entschieden, geht im Sommer damit ablösefrei. Und der FC verliert das nächste Top-Talent nur 4 Jahre nach dem Wechsel von Florian Wirtz nach Leverkusen. Und wieder, das muss man so klar sagen, wurden Fehler gemacht auf Kölner Seite. Der FC hatte Diehl im Grunde schon verloren, als Keller und Ex-Coach Steffen Baumgart ihn im Sommer zu den Amateuren schickten, nur weil er damals seinen FC-Vertrag nicht vorzeitig verlängern wollte. Die Begnadigung im Winter, nachdem Diehl die Regionalliga aufgemischt hatte, kam dann viel zu spät, auch der angebliche Kampf der Bosse um das Ausnahmetalent. Diehls Abgang ist aus Spielersicht allein wegen der Perspektive beim VfB natürlich verständlich. Stuttgart kann sich auf einen extrem schnellen, technisch versierten und vielseitigen Stürmer freuen. Für den FC, der aufgrund der Transfersperre bis 2025 keine Neuzugänge verpflichten darf und im Sommer selbst bei Klassenerhalt sicher noch mehr Spieler verlieren wird, ist der Diehl-Transfer natürlich extrem bitter, wenn nicht gar fatal für die Zukunft.
Fatal, Schlüti.
Ja, man hörte ja, dass das vielleicht das größte Kölner Talent seit Florian Wirtz ist. Den jetzt wieder recht früh zu verlieren, ist natürlich bitter. Aber der Wechsel scheint so gut wie fix zu sein. Von daher würde ich sagen, dann Diehl.
Boah, diese Arsenal-Euphorie heute, die ist heftig bei dir, ehrlich. Beim VfB Stuttgart, ja, hast du natürlich jetzt eine Champions-League-Perspektive momentan, zumindest eine europäische. Da musst du halt aber auch erstmal auf deine Minuten kommen. Die hätte er in Köln sicher gehabt ab Sommer.
Ja, glaube ich auch. Ob Stuttgart in der Phase jetzt eine clevere Wahl ist, wird sich zeigen. Die haben natürlich dann nächste Saison mutmaßlich oder höchstwahrscheinlich die Dreifachbelastung, aber halt auch Champions League werden bestimmt auch irgendwie aufrüsten. Also vielleicht hätte es auch selbst bei einem Wechsel, so ein Wechsel zu einem Mittelklasse-Club, für den Fall, dass Köln absteigt, hätte es vielleicht auch getan.
Ja, oder einfach noch ein bisschen Erfahrung da sammeln, aber ja, da war quasi die halbe Bundesliga hinterher, deswegen, dass der FC den Mann nicht halten kann, war klar. Und ja, ich würde mir als FC-Fan Sorgen machen, wenn ich höre, da werden noch mehr Abgänge folgen und ich kann niemanden dazu holen. Das ist keine gute Perspektive, egal in welcher Liga.
So ist es.
Schlüssi, geh in die Nacht, tanz deinen North London Forever Tanz und wir machen vorher den Deckel drauf.
Es gibt jetzt noch ein, zwei Gin Tonic Arsenal.
Das kann ich mir vorstellen. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.